Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Campen Connect Podcast. Ich bin heute nicht alleine hier im virtuellen Podcast-Studio. Ich habe wieder einen Gast am Start. Und zwar ist es heute der Chris. Chris stellt sich jetzt gleich selbst nochmal vor. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Und erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
Ja, hi zusammen, ich bin Chris, 26 Jahre jung, komme vom Bodensee, genauer gesagt aus Uldingen, von den Pfahlbauten und wer das will, das nicht sagt, gegenüber von Konstanz. Also sehr im Süden von Deutschland, ja, doch.
Genau, also ganz aus dem Süden. Ich bin in Hamburg, ganz im Norden, also einmal von Nord nach Süd.
Genau, quer durch Deutschland durch.
Genau, ja, toll, dass das alles heutzutage so online funktioniert, ne?
Ja, absolut, ja.
Wir haben uns über Instagram tatsächlich connected.
Ja, genau.
Und du warst schon ganz viel unterwegs. Davon wirst du auch gleich noch ein bisschen erzählen. Erzähl doch erstmal, wie bist du denn überhaupt unterwegs?
Ich habe einen selbst ausgebauten VW T6 Transporter. Ich muss jetzt immer überlegen, welches Baujahr eigentlich, weil ich sage immer 2016, stimmt aber gar nicht. In den Papieren steht von 2017. Und habe zusätzlich noch zwei Elche, einen Stier und einen kleinen Bär im Auto. Das sind so, ich sag mal, vier, ja, wie so Kuscheltiere, so ein Maskottchen, die bei mir mitfahren. Eben einen Norweger, einen Schwede, spanischen Stier von meiner letzten Reise und noch ein Bär, der mein Van for Life Logo trägt.
Ah, okay, dann hast du sozusagen deine kleinen Mitreisenden und unterwegs eingesammelt.
Ja, richtig, ja. Ja, genau, mit Erinnerungen in dem Fall, ja, doch.
Okay, die Elche hast du aus Schweden, sagtest du?
Genau, den einen habe ich aus Schweden, das war mein allererstes Mal, als ich in Schweden war, mit einem Kumpel eben, der auch einen ausgebauten Bus hat. Und den Elch, den anderen, den zweiten, den habe ich eben aus Norwegen, aus Oslo habe ich den, meine ich sogar, genau. Ja, doch, genau. Ja, und der Stier ist aus Sevilla.
Aus wo?
Aus Sevilla, aus
Sevilla.
Spanien.
Ah, okay.
Mhm. Genau, ja.
Und der Bär aus?
Der ist aus dem Internet.
Okay.
Den habe ich, meine ich mal, von meinen Eltern zum Nikolaus geschenkt bekommen. Ich glaube, es war letztes Jahr. Ich glaube, so war es doch, ja.
Ja, dann hast du deinen kleinen Reisetrupp dabei. Das ist doch süß.
Genau, ja. Genau.
Und wie bist du zu deinem Auto gekommen? Wie bist du zum Campen oder zum Vanlife überhaupt gekommen? Machst du das schon super lange oder bist du ganz neu dabei?
Ja, es ging ehrlich gesagt schon vor Ewigkeiten los. Es ist schon über 20 Jahre her, als ich mit meinen Eltern damals noch im Zelt unterwegs war. Irgendwann kam dann das erste Wohnmobil bei meinen Eltern natürlich. Da bin ich dann noch mitgefahren. Irgendwann so ab der 7., 8. Klasse habe ich mich dann selber ausquartiert und bin dann beim Zelt noch zusätzlich separat mitgefahren. Und in der 9. kam dann irgendwann der Wunsch oder der Traum nach dem selbst ausgebauten Auto, weil immer so der Gedanke oder den Gedanken zu haben, dass man vollkommen unabhängig, frei einfach irgendwo hinfahren kann, dann da wandern kann oder was auch immer, sage ich jetzt mal, irgendwelche Freizeitaktivitäten unternehmen und dann anschließend einfach drin schlafen, wenn man einfach keinen Bock mehr hat, nach Hause zu fahren. Das fand ich irgendwie immer faszinierend und deswegen kam eben dieser Wunsch irgendwann auf. Und den habe ich mir dann 2019, meine ich, war das, realisiert beziehungsweise ermöglicht. So ist das Projekt dann quasi nach und nach in die Wege gekommen.
Und dann hast du dir direkt einen eigenen Van gekauft und selber ausgebaut.
Genau, das war ein gebrauchter Transporter. Da habe ich dann mein altes Auto, mein erstes, was ich mit 18 damals bekommen hatte, abgegeben und den mit einem natürlich Zuschuss mir zugelegt und war dann recht schnell, recht heiß darauf, das Ding so schnell wie möglich ordentlich auszubauen und mal die ersten Probenächte drin zu schlafen, die natürlich immer, ich sag mal, ein bisschen eine spezielle Erfahrung sind.
Ja, genau. Erinnerst du dich noch an deine ersten Nächte oder an deine allererste Nacht?
Meine allererste Nacht, die war bei uns tatsächlich unten direkt am See, also zu Fuß 10 Minuten, nicht mal. Und es war saukalt, weil ich noch keine Heizung drin hatte. Ich hatte auch noch nichts ausgedämmt. Aber es war, ja, es hatte irgendwie was, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, war total abschreckend, sonst würde ich es ja heute auch nicht machen, aber es hat so seine Spuren irgendwie hinterlassen, so ein bisschen.
Ja, ich kann mich tatsächlich nicht mehr an die allererste Nacht erinnern, aber an den ersten Urlaub. Da hat man ja doch irgendwie noch so besondere Erinnerungen,
Ja,
ne?
genau, der erste alleinige Urlaub, sage ich jetzt mal, ja.
Genau. Wo ging denn deine erste größere Reise dann hin?
Ja, meine erste größere Reise war 23, also 2023 war das an Pfingsten, haben wir so ein, ich sage jetzt mal, wie so eine Art Familientreff schon fast in Spanien an der Costa Brava. Da habe ich vor Jahrzehnten Windsurfen gelernt und dann irgendwann auch Kitesurfen. Und dadurch, dass wir uns da immer treffen, war das auch jetzt dann irgendwann während der Studiumzeit so, dass meine Eltern zwar schon vorgefahren waren mit ihrem Camper, aber ich halt dann gesagt habe, ich komme nach, ich werde nicht fliegen, ich werde garantiert nicht irgendwie in ein Flugzeug steigen, sondern mit meinem Auto nachfahren und habe mir auch gedacht, so, das war tatsächlich auch meine erste so richtig lange Strecke. Also es waren auch über 1000 Kilometer. Und ich habe mir auch anfangsweise ein bisschen ehrfürchtig so, oh Gott, wie wird das bloß mit den ganzen Notstationen in Frankreich und so und auch Übernachtungsplatz alleine raussuchen. Aber es war letztendlich, hat das unglaublich viel Spaß gemacht, so dieses erste eigene kleinere Abenteuer zu starten, auch wenn das, ich glaube, in Anführungszeichen mal nur 2 Wochen waren. Ja, und da einfach schon mal so ein bisschen die Erfahrung zu machen, weiter wegzufahren und den Bus mal bis unter die Decke zu packen und nicht irgendwie nur einen Schlafsack für eine Nacht reinzuschmeißen. Ja, das war so die allererste größere Reise.
Genau, und dann sagtest du, habt ihr euch da mit Freunden getroffen und der Familie dann zum ja, Kiten? Und wart ihr dann auf dem Campingplatz oder wie habt ihr das gemacht?
Da gibt es einer, der heißt Camping Las Dunas. Jetzt hier nicht Werbung machen, aber der ist echt top. Da fahren wir schon seit ich 7 bin, also seit ich, ja doch, seit ich 7 bin, fahren wir da, glaube ich, hin, also seit 19 Jahren, seit bei 20, genau. Ja, und der ist irgendwie, der ist super familienfreundlich, der ist direkt am Meer, also es geht wirklich nur über eine Düne drüber und man kann direkt den Kite- und Windsurf-Spot genießen. Es hat abends für Kinder und für Jugendliche und auch für Erwachsene Entertainment und direkt angrenzend ist auch ein Club, von dem man tatsächlich aber auch nachts nichts hört. Und ja, die Waschhäuser passen auch, sind alles super sauber, Frischwasser und Entsorgung gar kein Thema. Und einkaufen kann man da auch, weil es einen Supermarkt auf dem Campingplatz gibt. Und ja, es sind, ich sag mal, ziemlich viele Faktoren, die da mit einspielen oder mit zusammenkommen, wo ich sage, ja, da fahre ich jetzt auf jeden Fall öfters hin und nicht nur die paar Male her. Ja.
Ja, wenn man da schon sein ganzes Leben gefühlt hingefahren ist, dann hat man ja auch noch eine besondere Beziehung zu dem Platz,
Genau,
ne? Ja.
quasi aufgewachsen da.
Ja, wie so ein zweites Zuhause.
Ja, genau, richtig. Ja, so eine zweite Heimat, doch, ja, so könnte man es echt sagen.
Ja, Timo hat das auch. Der ist ja auch schon früher mit seinen Eltern und Großeltern zum Campen gefahren. Und die waren immer beim Doktorsee auf dem Campingplatz. Also es ist hier in Deutschland.
Okay.
Aber da hat er auch ja, viele Wochen und Monate seiner Kindheit verbracht. Und ja, daher, wenn man so Plätze hat, ist doch ganz schön.
Ja, auf jeden Fall.
Damit kommt man aber auch mit, wenn sie sich verändern. Also.
Ja, das ist auf jeden Fall auch. Das ist auch nicht nur, wenn das Personal sich verändert, irgendwie neue Leute dazukommen, sondern auch, wenn sie da irgendwie mal umbauen oder irgendwie was Neues ergänzen. Sachen schon auch immer ganz nett eigentlich, je nachdem, was dazu kommt, natürlich.
Ja, genau. Ja, dann, was waren deine nächsten größeren Reisen, die du so gemacht hast?
Die nächste größere Reise, die war noch im gleichen Jahr, im Sommer dann, das war müsste im August gewesen sein, das war direkt nach meiner Prüfungsphase, ja. Da bin ich dann eben, wie schon erzählt, mit einem Kumpel eben, der auch ein ausgebautes Auto hat, kein VW-Bus tatsächlich. Mit dem bin ich dann über Dänemark erstmal nach ganz oben nach Oslo gefahren. Das war für mich damals schon so, oh, ganz nördlicher Punkt. Oslo, so die Hauptstadt von Norwegen. Das war schon, also das war richtig gigantisch, weil wir auch echt Top-Wetter hatten, total viel Glück. Wirklich nur Sonnenschein und dann über Göteborg langsam die Westküste von Schweden dann eben runter und letztendlich dann über Trelleborg mit der Fähre 5 Stunden nach Rostock und über Hamburg dann zurück in die Heimat am Bodensee. Das war so der, ich sage jetzt mal, erste wirklich alleinige große Schritt mit einem Kumpel zusammen, zwei Vanlifer. Ja, das war schon ziemlich cool, so vom Feeling her.
Und dann, ja, dann musst du, wenn du Richtung Norden fährst, ja erstmal durch Deutschland durch, ne?
Richtig, genau. Einmal quer durch. Das war so, ja, das ist immer so ein bisschen, man ist dann froh, wenn man so langsam die Schilder von Hamburg A7 oder ja, dann auch irgendwann A1 Richtung Fehmarn zum Beispiel liest. Das ist dann immer ganz angenehm. Das ist dann schon ein Zeichen, na cool. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Hälfte von Deutschland schon hinter mir gelassen. In Kassel vorbei. Das ist immer so ein bisschen ein Eck. So.
Ist man
Man ist
froh, wenn
froh, wenn
man
es dann
durch
vorbei
ist.
ist.
Ja.
Genau, ja.
Genau, uns geht es ja so, wenn wir in den Süden wollen. Deswegen fahren wir tendenziell auch Richtung Norden. Also natürlich auch, weil es da super schön ist, aber auch, weil der Weg kürzer ist, als wenn man erstmal einmal quer durch Deutschland in den Süden fahren muss. Aber ja, gut, du bist alleine in deinem Auto, du kannst die Strecke dir nicht aufteilen, aber wir wechseln uns dann manchmal ab mit dem Fahren. Fährt man vielleicht mal ein bisschen länger oder die Nacht mal durch, das geht dann auch. Genau, aber du musst das alles alleine reißen.
Ja, genau, und das merke ich auch ab und zu mal, dass das ein bisschen, ja, das hat's in sich.
Ja, ich bin mal alleine nach Portugal gefahren und bin innerhalb von 3 Tagen
Das ist
runtergefahren.
auch happig.
Das
Boah.
würde ich auch so nie wieder machen. Das war auch eigentlich total dumm. Ich bin jeden Tag 10 Stunden Auto gefahren. Das war nicht so cool.
Das ist
Ich war
heftig.
fertig, als ich dann da war.
Ja.
Von daher, ja.
Ja, das hatte ich ans Nordkap hoch so. Ich sag mal, die Hinreise, das waren so pro Tag mindestens 6 Stunden Autofahrt, aber man hat halt so diesen Wille, da oben anzukommen und da ist das dann einem auch irgendwann so, fast schon egal, ob man jetzt fast ja doch gelähmt hinterm Lenkrad hängt und nur noch auf dem Navi sieht, wie langsam die Zeit vergeht, beziehungsweise wie die Kilometer immer weniger werden. Und das ist einem auch irgendwann wirklich ja gleichgültig, ob das jetzt noch 5 oder noch 3 Stunden sind.
Ja,
Ja.
genau. Wie hältst du dich dann wach oder fit am Lenkrad? Hast du da irgendwelche Tricks oder Tipps?
Ja, ich habe, also bei mir ist das, ich sage jetzt mal, Problem schon fast, dass ich, wenn ich in meinem Auto sitze, wahnsinnig entspanne. Ich denke mal, dass das auch durch die Vibration vom Motor kommt. Und dann sitzt man halt so schön hoch im Transporter, guckt schön von oben runter auf den Verkehr. Grundsätzlich habe ich tatsächlich das auch schon mal gehabt, dass ich fast eingeschlafen bin. Und ich habe dann auch beide Fenster runter gemacht und ganz laut Musik an. Also irgendwie halt irgendein Hardcore-Zeug, sage ich jetzt mal, so Techno oder ja, Clubhouse-Musik und dann geht das schon wieder ganz gut. Dann fährt da langsam der Adrenalinspiegel wieder hoch. Und gut, ich meine, wenn es gar nicht mehr geht, muss man dann halt irgendwann mal rechts ranfahren. Aber dann ist es in der Regel so, dass man dann wieder wach wird.
Ja, ich finde auch so, Sauerstoff ist echt eine super Sache. Auch vielleicht einfach mal
Ja.
kurz anhalten und 3, 4 Schritte gehen auf dem
Genau.
Rastplatz, bisschen bewegen, das hilft schon ganz gut, ja. Genau, du sagtest gerade schon das Stichwort Nordkap. Das ist ja also für viele so ein Traum, mal zum Nordkap zu fahren. War das für
Ja.
dich auch so oder wie kam es, dass du da hingefahren bist?
Dass die Idee, die kam in dem Sommer zustande, als ich mit dem Kumpel in Schweden beziehungsweise auch in Norwegen war. Das war dann, als wir wieder in Schweden waren und tatsächlich von ihm zufällig eine Kommilitonin, also eine Studienkollegin getroffen hatten. Und die war mit ihrem Freund zu der Zeit unterwegs. Und die wollten jemand oder sind dann auch ans Nordkap hoch. Und ich habe mir gedacht, wenn die es ans Nordkap schaffen, dann schaffe ich das erst recht. Und habe dann eben einen Kumpel gefragt, ob der eigentlich auch Bock hätte. Und, ja, mal schauen. Und dann waren das war knapp einen Monat, bevor ich den Trip geplant hatte, schon hatte. Auf einmal dann, nee, es wird bei ihm nichts. Und habe ich mir gedacht, so, jetzt erst recht. Die Leute sagen zwar, das ist ewig weit hoch. Und es gab auch wirklich ein paar, die gesagt haben, lass das bleiben, das ist viel zu lange. Das schaffst du sowieso nicht. Und ja, also so Sachen, die ermutigen mich dann eher noch mehr oder geben mir doch mehr einen Push, dass ich das dann wirklich durchziehe und den Leuten zeige. So Leute, ich habe es geschafft, ich bin oben. Und das war, ja, das ist schon, ich meine, für viele ist es wirklich so, dieses Ding, so, da sind doch nur Steine da oben. Aber für auch sehr, sehr viele, ist ja 50-50 ungefähr, die sagen, naja, es ist schon ein Erlebnis. Also es ist schon ein ziemlich krasses Gefühl, was man auch wirklich selber nicht so beschreiben kann. Das kann man nur erleben, wenn man da oben ankommt. Und an dieser Kugel steht und auch noch BBC World Radio reinbekommt. Also man hat keinen anderen Empfang da oben. Ja, es ist einerseits schon beängstigend gewesen, so über 300.000 Kilometer von zu Hause weg zu sein, aber andererseits zeigt das oder hat das mir gezeigt, dass eigentlich im Leben wirklich alles möglich ist. Wenn man es wirklich will, dann kann man eigentlich alles erreichen. Es ist halt wie eine Vision gewesen, sage ich jetzt mal, die ich mir in den Kopf gesetzt hatte, so ein Ziel halt, ne? Und auf dieses Ziel hingearbeitet habe. Und ja, mit diversen Faktoren habe ich es dann auch glücklicherweise erreicht und war dann auch dementsprechend stolz auf mich selber tatsächlich, ja.
Und was waren da so deine größten Herausforderungen?
Also die gesamte Planung Buch erstmal, das ist ja nicht so, dass man sich einfach ins Auto setzt und zufährt und ach ja, jetzt zahle ich halt mal da und jetzt übernachte ich mal da, jetzt gucke ich mal da. Das machen bestimmt auch viele, ja, aber bin eher so der Typ, der auf Sicherheit geht und sagt, okay, ich plane mir die Route durch, ich mache da, da und da einen Stopp. Das macht auch Sinn von den Kilometern her. Das ist nicht irgendwie, dass ich einen Tag lang durchfahren muss, sondern irgendwie nach 5, 6 Stunden maximal ist wieder ein Halt, ein sicherer Platz, wo ich weiß, okay, hier habe ich jetzt entweder nur einen Mülleimer zum Beispiel für die Entsorgung oder sogar eine Fern- und Entsorgung, also für Frisch- und Abwasser und Toilette und so. Ja, und das war eigentlich so mit die größte Herausforderung, dass man sich selber die Stellplätze raussucht, selber die anfährt und ja, man hat halt oder man muss halt als alleinige Person wirklich alles auf dem Schirm haben. Ja? Also es ist ja nicht so, dass irgendwie rechts einer daneben sitzt und sagt, du, 20 Kilometer rechts abbiegen, da ist unser Platz, sondern ja, passt jetzt der Platz wirklich? Es könnte es sein, dass es hier heute Nacht laut wird oder dass irgendwelche Leute da unterwegs sind, die mir nicht so geheuer sind. Das hatte ich auch schon. Aber ja, man kommt da irgendwann recht gut rein. Also man ist irgendwann in so einem Flow drin, man hat irgendwann so eine innere Stimme, sage ich jetzt mal, wo man immer ja, mit einem Gefühl hinkommt und das dann irgendwie auch passt.
Ja, also gerade wenn man noch nicht so häufig irgendwie selber oder alleine unterwegs war und das alles selber managen musste, ja, finde ich auch, das ist am Anfang echt ein bisschen schwierig, aber dann kommt man irgendwann rein. Und was mir persönlich immer am schwersten fällt, wenn ich so mir einen Stellplatz buchen muss, da anzurufen und dann auf Englisch zu sprechen, weil also ich bekomme das dann irgendwie immer hin, aber trotzdem habe ich so eine innere Hemmschwelle, weil ich denke mal, oh, nachher fällt mir das Wort nicht ein, was ich sagen will, oder ich verstehe die am Telefon nicht und weiß nicht, was die sagen und kann dann nicht drauf antworten. Oder ja, irgendwie die denken, oh, wie schlecht spricht die Englisch oder so.
Genau, ja, was das für ein Vollidiot so ungefähr, ja. Ja, das kenne ich, das hatte ich in Stockholm, da habe ich auch auf, ich glaube, 4 Campingplätzen oder sowas war das damals angerufen. Die hatten auch alle zu und beim ersten war das so echt so voll die zittrige Stimme und total viel Schiss und so nach dem zweiten, dritten, da ging das irgendwann. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich sehe die sowieso niemals in meinem Leben, von dem her, ich könnte auch quasi, wenn sie dran gehen, direkt wieder auflegen, so nach dem Motto. Aber es ist schon am Anfang, ist das, wie gesagt, auch auf einer Fremdsprache, so auf Englisch da anzurufen und dann gehen die da mit der gebrochenen Englisch. Gut, klar, die haben eigentlich auch gebrochenes Englisch natürlich, aber ja, dann gehen die da dran und das ist alles irgendwie,
Ja.
nee, mag ich auch
Ja, ich
nicht.
mag dann lieber direkt da anhalten und reingehen und
Ja.
dann so, wenn man voreinander steht, dann ist das irgendwie nochmal was anderes, als wenn man sich nur am Telefon hört. Ja. Aber manchmal lässt sich das ja nicht vermeiden.
Nee, klar. Manchmal ist das echt ein Muss,
Ja.
leider.
Aber das ist halt auch Übungssache und
Genau, ja.
ja, je häufiger man das macht, desto besser klappt das dann.
Ja.
Ja, genau. Zu welcher Jahreszeit warst du da oben unterwegs?
Das war im August. Das war tatsächlich, beziehungsweise Juli, August, September. Ich war am, muss ich nachdenken kurz? Es war der 30. August, als ich am Nordkap stand, genau, richtig. Und im September war ich dann Richtung Lofoten, beziehungsweise auf den Lofoten. Ja.
Wie lange warst du insgesamt da unterwegs?
Das waren 2,5 Monate, Juli, August,
Wow.
beziehungsweise ja, August, September und ein Teil vom Oktober, ja, also ja, doch 2,5 Monate, ja.
Da hast du dir richtig Zeit genommen, die Gegend zu erkunden.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen für Norwegen. Nehmt da Zeit mit, lasst euch Zeit da oben, weil die Natur, die es da oben gibt, Die gibt es nirgendwo anders. Gut, die gibt es natürlich, gibt es sie auf Instagram, aber das ist dann in vielen Fällen gefiltert. Ja, weil es halt einfach gigantisch ist. Aber wenn man das selber mit eigenen Augen nochmal sieht, ist das, das ist ein einziger Wow-Effekt. Das ist einfach nur grandios.
Ja, das kann ich bestätigen. Mir gefällt es da oben auch sehr gut. Also ganz am Nordkap war ich ja noch nicht, aber
Ja.
allein der Weg dahin.
Ja.
Genau, erzähl doch mal, welche Route bist du gefahren?
Genau, also ich bin ganz am Anfang über Puttgarden nach Rødby, also Rødby ist ja Dänemark, und dann eben über die Øresundbrücke an den, wie hieß denn noch, das war so ein See, das war ein recht kleiner See, da kommt, Husqvarna kommt daher. Ich glaube, das war sogar der Ort Husqvarna durch und dann rechts ab nach Stockholm. Da war ich dann eben für eine Nacht auf dem öffentlichen Parkplatz. Vollkommen überteuert, aber so macht man so seine Erfahrungen. 50 € glaube ich gezahlt oder umgerechnet
50
50.
Euro?
Ja, das war so ein easy easy Parkplatz und ich wollte unbedingt nach Stockholm in die Stadt. Ich wollte da unbedingt eine Nacht verbringen und alle Campingplätze waren wirklich zu. Das war eben das Thema mit den Telefonaten. Und ja, es gibt tatsächlich nur diese Möglichkeit, mich bei einem easy Parkplatz hinzustellen für eine Nacht und bin dann irgendwie mit 50 € oder sowas, also pro Stunde halt eine gewisse Summe da rausgekommen. Das war richtig happig, ja.
Wow, ja, das ist echt
Ja.
teuer.
Und dann eben hoch nach Uppsala. Das ist ja auch so eine typische Studentenstadt, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch eine uralte Kirche, die ist auch super sehenswert. Da war ich auf dem Campingplatz, der war ganz nett, ja. Die Waschhäuser, wenn man in den Waschhäusern war, ist man eigentlich abgehärtet für die restliche Tour. Ja, und ansonsten dann Lüleå. Also erst Ørnskölsvik, genau, dann Lüleå und dann von Lüleå hoch nach Kautokeino, also über Lappland. Das ist quasi ein Stückchen erstmal der finnischen Grenze entlang durch Schweden durch, an der Ostgrenze. Und dann kreuzt man oben rechts rein nach Lappland und fährt dann komplett in den Norden nach Kautokeino, wobei ich da auch ehrlich gesagt bis heute nicht weiß, wie man den Ort wirklich ausspricht. Also die Norweger, die sprechen ihn nochmal komplett anders aus, aber das Kautokeino ist auch so ein Ort gewesen, der wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Das war so ein ganz besonderer, ja, doch, es war schon ein Campingplatz, so mit Waschhäusern und so, aber ein ultra freundliches Personal. Also es war nur ein Mann und ja, das war einfach grandios, auf dem Platz so zu stehen. Das war an so einem See angelegt, an so einem kleinen See und in der Mitte von dieser Art Campingplatz eben war ein Tipi aufgebaut. In diesem Tipi drin hat der gute Herr abends Lagerfeuer gemacht und ja, dann saß man da mit den anderen Campern vom Stellplatz zusammen und hat sich halt hier so die Geschichten erzählt, wo man herkommt, wo man noch hin will und was man alles so schon hinter sich hat. Und irgendwann kam es dann dazu, dass er uns fürs Feuermachen beigebracht hat mit dem Feuerstein. Und das hat dann auch bei uns irgendwann geklappt. Das war die einen, die mögen sagen, ey, was will denn toll Feuer machen? Was will ich damit? Aber es war irgendwie ein wahnsinniges Erlebnis, so allein mit zwei Steinen Feuer zu machen und dass das dann auch geklappt hat. Ja, und abends oder nachts dann so als absolutes Highlight. Und das war der Tag, bevor ich dann eben ans Nordkap bin. Die ersten Polarlichter in Skandinavien und das ist heftig. Also wenn man das erste Mal in Skandinavien Polarlichter sieht, ich sag mal, der Ort der Entstehung so ungefähr, ist das schon nochmal was ganz anderes, wie wenn jetzt irgendwie in Deutschland im Norden so Polarlichter sind. Das ist natürlich auch schön, aber in Skandinavien ist das nochmal eine andere Hausnummer, doch.
Absolut. Oh Mann, das klingt ja richtig traumhaft. Also alleine mit dem Campingplatz,
Ja.
ein Tipi mit Feuer und dass man da sitzt und sich gegenseitig Geschichten erzählt, ist ja richtig cool. Also das ist auch so, das ist so. Ah, das finde ich richtig geil, wenn man fremde Menschen trifft und ja, da irgendwie direkt so eine Connection entsteht.
Ja.
Und dann auch noch Feuer machen lernen und Polarlichter. Also
Ja, das ist, das
geil.
war, ja, genau,
Ja.
das war ein Träumchen.
Aber ich wusste gar nicht, dass es um die Jahreszeit, also im August, da schon Polarlichter gibt tatsächlich.
Ja, das war auch ein Riesenglück. Ja, das war ja, unfassbar eigentlich. Es ist sehr, sehr, sehr selten. Und ja, wie gesagt, eine Menge Glück, dass da überhaupt grüne und sogar rote Lichter am Himmel waren. Also es war auch nur ganz, ganz leicht, aber es hat es gereicht, um mit dem bloßen Auge ein bisschen was zu erkennen. Auch.
Sehr cool. Genau, dann weiter ans Nordkap. War es da voll?
Also am Nordkap selber ist es ehrlich gesagt mittlerweile erschreckend voll. Also wenn man da ankommt und klar, ein Haufen Camper, das ist ja vollkommen legitim, sage ich jetzt mal, normal fast schon. Aber den ganzen Tourismusbusse davon, von Hutikruten und wie sie alle heißen, das ist ja, weiß ich nicht, also die tun mir schon fast ein bisschen leid da oben. Ich meine, das ist ein wunderschöner, wertvoller Ort. Und dann kommen sie da halt mit ihren 5 Touribussen, ja, über 500 Leute so ungefähr, stellen sich da oben einmal auf die Kugel und machen ihr Bild. Klar, natürlich habe ich auch gemacht, aber ja, ich fand es ein bisschen überlaufen. Also ich will auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie das im Juli ist, wenn da so die Sonne nicht untergeht ganz oben. Aber ich glaube, das stelle ich mir noch heftiger vor. Ja, aber es war, wie gesagt, ein Gefühl, das sollte eigentlich jeder einmal erlebt haben, da auf der Plattform zu stehen vor der Kugel.
Ja, deswegen fahren wahrscheinlich auch alle hin, ne? Weil
Ja.
da einmal zu stehen und ein Foto zu haben mit der Kugel, das ist schon was Besonderes, ja.
Ja, es hängt bei mir im Bilderrahmen im Zimmer.
Ja, das glaube ich. Ja,
Ja.
cool. Und dann bist du vom Nordkap weitergefahren auf die Lofoten?
Ja, genau, mit ein, zwei Zwischenstopps in Alta und in Tromsø und Schiebotn heißt das Ganze. Das war so, ja, das war schon auch echt eine heftige Sache. Aber dann, gut, klar, Senja ist auch nochmal wirklich Topspot, den muss man auch eigentlich gesehen haben. Das ist so, ja, man könnte sogar schon fast sagen, noch ein Ticken schöner als die Lofoten. Aber die Lofoten selber, genau, das war dann eben nach Senja das Thema. Ja, es ist eigentlich ganz witzig, weil die Touris bekommen immer gesagt, wenn sie durch die Lofoten fahren, also das Navi sagt dann halt irgendwie eine Stunde, das Ding zu durchqueren, von A nach B, also vom Osten bis ganz in den Westen dauert circa eine Stunde. Aber als Touri, wenn man das erste Mal da ist, braucht man fast einen halben Tag dafür. Wenn man ständig aussteigt, Bilder macht, seine Drohne fliegen lässt oder ja, einfach Aufnahmen macht, so ungefähr. Das ist einfach der Wahnsinn, ja.
Weil man hinter jeder Kurve sozusagen eine neue Perspektive hat und erstmal wieder anhalten muss und das bestaunen muss.
Genau, es gibt hinter jeder Kurve ein neues Wow oder Oh und ja, so ist es.
Und was hast du dir da angeschaut?
Also das Typische, sage ich jetzt mal, bei Rheinebringen gibt es ja diese berühmten über 2000 Treppenstufen. Für die Klugscheißer, die wissen das jetzt bestimmt, wie viele das genau sind. 2000 und ein paar zerquetschte. Das war krass. Also auch von der Höhe her. Das gibt es in Südeuropa auf keinen Fall. Von wegen Treppenstufen bis ganz nach oben, ohne Absicherung, ohne alles. Und auch, das hatte ich auch in meinem Buch geschrieben, Respekt eben an alle, also die mit dabei waren, beziehungsweise die das errichtet haben. Das haben sie ja extra welche aus dem Himalaya einfliegen lassen. Das ist krank. Also was die da auf die Beine gestellt haben, das ist richtig stark. Genau, reinbringen. Also AI Lofoten geschrieben oder OI Lofoten ausgesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Das ist der kürzeste Name eines Ortes der Welt, also eigentlich nur A. Das ist so ein ganz, ganz kleines Fischerdorf, wobei das mittlerweile auch, wie ziemlich vieles auf den Lofoten, komplett überlaufen ist. Ja, und dann wollte ich eigentlich noch beim Kvalvika Beach, heißt das, meine ich. Also ich bin am Lofoten Beach, bin ich dran vorbeigefahren, da kann man super Wellen reiten. Da war aber ziemlich mieses Wetter, deswegen bin ich nicht angehalten. Ich bin dann eben weitergefahren, wollte bei diesem Qualvika Beach, wo man auch eine grandiose Aussicht hat, so wie fast überall auf den Lofoten, wenn man ganz oben irgendwo angekommen ist, wollte ich eigentlich noch wandern gehen, aber da war das Wetter so mies, da hat es nachts so gestürmt, dass ich nach Rühstadt weitergefahren bin und da mich irgendwie an einen windgeschützten Fleck gestellt habe und dann auch abends, also ich habe dann mal wieder einen Campingplatz genossen, weil ich einfach mal wieder in der Küche kochen wollte und irgendwie mal wieder stehen wollte, ja, was sich ein bisschen bescheuert anhört, aber wenn schlechtes Wetter ist und man einen VW-Bus hat mit 1,93, ist halt stehen nicht so angesagt.
Ja, ich fühle das total.
Ja, und dann eben in Rühstadt hatte ich dann eben eine ordentliche Küche und mal wieder ein Waschhaus und ja, habe da so ein bisschen das schlechte Wetter ausgeharrt. Und das war tatsächlich in Rühstadt auch, deswegen ist mir der Name auch noch so im Kopf geblieben. Der Ort, wo ich das erste und das letzte Mal Polarlichter wirklich in komplett kranker Ausführung gesehen habe. Also das wurde über die App, Aurora heißt die, schon angekündigt, dass es an dem Abend oder in dieser Nacht Lichter gibt. Ich war am Tag noch wandern, ich war irgendwie vollkommen unmotiviert, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, bei schlechtem Wetter, komm, ich mache das jetzt einfach und war dann vollkommen alleine wandern. Also es ist mir auch keiner entgegengekommen oder sonst was. War dann anschließend noch baden bei 10 Grad auf dem Lofoten und dann eben nachts dann die Polarlichter gesehen. Das waren wie so Laserstrahlen, die am Himmel vorbeigingen. Also das kann man sich echt vorstellen, wie bei Star Wars oder so, weil so eine Lasershow, wie ein grüner Streifen am Himmel entlang geht und dann fängt auf einmal irgendwo am Horizont so das Flackern an. Und ja, ich war ein wenig überfordert, wo ich mein Handy als erstes hinhalten soll.
Das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja jetzt im Winter Polarlichter gesehen und das ist wirklich, wie du sagst, ne, wie Laserstrahlen, aber so über den ganzen Himmel verteilt und
Ja.
das kann man eigentlich gar nicht in Worten beschreiben. Das muss man mal selber gesehen haben.
Genauso ist es. Genauso ist es auch mit Henningsfjärd. Das stand bei mir nämlich am nächsten Tag an. Das war, ja, Henningsfjärd kennen wahrscheinlich auch eigentlich alle. Das Fußballstadion, das berühmte, auf einer Halbinsel. Und da bin ich auch angekommen, habe bei meinem VW-Bus eben da direkt am Fußballstadion abgestellt, meine Drohne fliegen lassen für das typische Foto, ne? Vom Fußballplatz mit den Lofoten eben im Hintergrund und war dann am selben Tag. Ich habe zwar in der Nacht kaum geschlafen, weil ich irgendwie bis um, ich glaube, 3 oder halb 4 wach war, weil ich die Lichter sehen wollte, sehen musste. Und am nächsten Tag aber schon um 11 oder um halb 12 den Campingplatz verlassen musste. Und bin dann trotzdem noch wandern gegangen. Und das war eigentlich so die heftigste Wanderung, eine Festwang-Tietwanderung müsste das gewesen sein. Ja. Die Aussicht war auch über komplett Henningsfjärd bis ans andere Ufer fast schon, was eigentlich 4 Stunden Fährfahrt entfernt ist, nicht ganz, ich glaube 3,5, also so Richtung Bodø war das dann die Richtung, in die man geschaut hat. Ja, und die Wanderung, die war, ich sag mal, typisch norwegisch, so hardcore. Also zwischendurch hat man sich mal eigentlich Klettergurte gewünscht, aber ja, die
Okay.
war hart, die war richtig happig, ja.
Das heißt, also so ein Wanderweg wirklich gab es nicht, sondern man musste da über Felsen klettern und laufen.
Genau, so ist es.
Ja. Ja, da fragt man sich schon manchmal, wer zur Hölle kommt auf die Idee, hier eine Wanderstrecke hinzumachen, ne?
Genau, die Norweger sind das dann. Die denken sich, ach komm, jetzt machen wir hier mal eine schöne Strecke hin, die machen wir mit mittelschwer, damit nicht schwer dran steht, weil schwer ist eigentlich ganz als Touri vergessen. Deswegen, mittelschwer ist schon oberste Grenze, lieber leicht. Ja.
Ja, und dann kommen doch wieder irgendwelche mit ihren Sandalen und versuchen nach.
Genau, Sandalen und Sneakers.
Und wo ging es danach hin?
Nach Henningsfjärd hat der Wetterbericht mir leider ziemlich miese Voraussagen gesendet. Das kann ich mich ziemlich gut noch daran erinnern, weil ich dann so am Überlegen war, wie weit ich jetzt eigentlich weiterfahre, ob welcher Fähre ich wohin fahre, weil eigentlich wollte ich noch nach Værø, heißt das. Das ist eine Insel, die ist ganz weit im Westen von den Lofoten, südwestlich, die kennen auch, müssten eigentlich fast alle kennen, das ist eine der berühmtesten überhaupt. Da gibt es auch irgendwie eine kostenlose Fähre, wenn XY eingehalten wird, wenn man da irgendwie 2 Tage verbringt oder sowas, aber da gibt es ja wirklich gar nichts. Deswegen,
Okay.
ja, es war einerseits echt, hatte ich Lust drauf, die mal zu sehen, aber das Wetter war so schlecht, dass ich mir gedacht habe, nee, ich habe jetzt keine Lust, bei 3 Metern Fähre zu fahren, so ungefähr. Deswegen bin ich dann über einen Ort, ich glaube, war es Lödingen. Jedenfalls bin ich von Lofoten dann eben aufs Festland gefahren und dann noch am gleichen Abend nach Bodø, weil es da dann schon langsam anfing mit Regnen und Sturm und war dann abends sehr idyllisch, sehr romantisch, alleine also in einem Einkaufsladen. Es war ein recht großes Kaufhaus. Ja, da gab es dann Burger King. Da war ich dann bei Burger King essen, weil ich hatte keine Lust mehr, irgendwie selber zu kochen, irgendwas zu essen zu machen. Ich hatte an dem Abend etwas die Schnauze voll von Wind und Regen und überhaupt was, weil das auf dem Lofoten ja schon leicht angefangen hat, zwischendurch dann besser wurde. Aber irgendwann ist es dann auch gut mit einem VW-Bus.
Ja, irgendwann muss man einfach auch mal, wie du schon vorhin gesagt hast, sich gerade hinstellen und mal ein bisschen auch die Beine vertreten und ja, wenn es dann so
Ja.
scheiß Wetter ist, dann kann man ja so einen Stadtbesuch mal ganz gut machen.
Ja, genau. Ja. Und dann ging es dann vom Bodø aus weiter Richtung Süden nach, ich wollte eigentlich in Mo i Rana, da bei Svartisen gibt es einen total schönen Gletscher, also den Svartisener Gletscher im Nationalpark, aber das hat mir irgendwie alles nicht zugesagt, auch vom Wetter her, deswegen bin ich recht schnell dann runter. Drofoss hieß das dann. Da habe ich Wäsche gewaschen, genau. Da hatte der Herr nämlich keinen Trockner, da musste ich nämlich meine ganze Wäsche zwischen den Bäumen aufhängen. Ja,
Oha.
deswegen kann ich mich noch gut an diesen Ort erinnern, weil ich da eben, genau.
Aber da war das Wetter dann hoffentlich besser.
Da war tatsächlich das Wetter perfekt. Also das war da für 24 Stunden wirklich ohne Regen. und echt ab und zu mal Sonne, nur ein bisschen Wolken. Und ich habe dann meine Wäsche an einem Tag gewaschen und bin dann in der Zeit spazieren gegangen, als ich da aufgehängt hatte. Habe dann ein bisschen so die Landschaft erkundet und so. Ja, und mich innerlich auch ein bisschen vom Norden langsam aber sicher verabschiedet habe.
Dann war die Reise schon fast zu Ende. Ich
Ja.
meine, wir sind da ja jetzt auch ein bisschen sozusagen durchgerast. Es war ja nur ein kurzer Abriss. Aber für alle, die das jetzt ganz genau interessiert, was du da so gemacht hast und was du erlebt hast, du hast da ja ein Buch drüber geschrieben über diese Reise.
Richtig, genau, ja.
Wieso? Wie kam das dazu? Warum hast du dir gedacht, jetzt muss ich hier ein Buch schreiben?
Ja, es war so zwischendurch immer mal wieder so dieses Ding, sage ich mal, dass ich nicht gerade, also wenn ich was irgendwie erlebt habe oder so, dann muss ich das irgendwie verarbeiten. Und wenn ich halt nicht irgendwie jemanden mit dabei habe, den ich die ganze Zeit vollpacken kann, zureden kann, dann ist es in dem Fall das Schreiben gewesen. Das sieht dann auch, die Schrift sieht dann auch dementsprechend aus, wenn ich irgendwie das aufschreibe. Aber das hilft so ein bisschen, um mein Hirn zu erleichtern, um mich ja wieder auf Null zu bekommen und meine Gedanken zu sortieren und ja, richtig zu verarbeiten. Und dadurch ist dann eben das Buch entstanden, eben mit Bildern und auch immer mit Tipps, wo man am besten stehen kann, welche Attraktionen es da gibt. Und ja, gut, so ein paar Insider, die behalte ich schon auch noch für mich. Aber so die größeren Sachen auf jeden Fall, ja, das ist dabei rausgekommen. Genau, ja.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich will das auch noch unbedingt lesen, weil so eine riesige Skandinavien-Tour möchte ich irgendwann auch noch mal machen. Also ich denke, dass der ein oder andere Tipp da noch bei ist.
Ja, ich hoffe es.
Bestimmt, also klar.
Ja.
Wo bekommt man das Buch?
Das gibt es ganz normal auf Amazon. Also da einfach nur Solo mit dem DIY-Van ans Nordkap eingeben und dann ist es auch recht auffällig, schon ein blaues Cover. Und man sieht mich vor der Nordkap-Kugel in einem halben Abschnitt, sage ich mal, dastehen. Und ja, da gibt es das für 9,99.
Perfekt, dann packen wir das doch einfach in die Shownotes, den Link, und dann können sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer das mal anschauen. Und ja, wenn Sie Tipps für eine Reise in den Norden brauchen oder ein bisschen träumen wollen,
Genau. Ja.
dann mal reinschmökern.
Ja, perfekt.
Genau, ich hatte gesehen, auf der Rückseite von dem Buch, da steht, dass die Reise auch eine Reise zu dir selbst war. Inwiefern hat dich die Reise verändert oder was hat sich für dich verändert durch die Reise?
Also ich würde mal über mich selber behaupten, dass ich nach dieser ersten Reise wirklich 180 Grad ein anderer Mensch war. Also es ist halt so viel passiert, wo man von Anfang an sagt, oder so im Nachhinein sich denkt, krass, was war das alles eigentlich da los? Also man wächst so unglaublich an sich selber, weil man jeden Tag eigentlich neue Herausforderungen hat. Ja, es fängt, sei es mit ganz diese Sachen, einkaufen in einem fremden Geschäft. Ja, wenn ich in Schweden einkaufen war, gut, klar, ich habe einen Google-Übersetzer, halte den halt kurz drauf, um zu gucken, was drin ist in den Lebensmitteln. Aber solche Sachen, so einfache Sachen, die eigentlich normal sind, die sind halt im Ausland doch ein Ticken schwieriger und stellt dazu und ja, solche Dinge in der Hinsicht, die lassen einen unglaublich an sich selber wachsen und wenn man dann so Dinge erreicht hat, wie eben am Nordkap selber ankommen, auf den Lofoten zu sein, von Rheine bringen, oben am Kreuz zu stehen und runter ins Tal zu schauen, das ist ein unglaubliches Gefühl und um dieses Gefühl zu erreichen, muss man als allererstes seine Komfortzone verlassen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, das ist mir alles zu viel, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich bleibe lieber in meiner Heimat, das ist auch alles fein, ist alles schön und gut. Aber wenn man diese Einstellung hat, wächst man nie an sich selber so richtig. Also man muss rausgehen, die Welt entdecken und neue Erfahrungen machen. Gut, natürlich hatte ich auch die ein oder andere Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, was eine Scheiße, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ich verkaufe die Karre und ich mache das nie wieder. Aber es sind halt die Dinge, die, ja, mit denen man eben, also diese Dinge, an denen wächst man, aber dann gibt es natürlich auch immer wieder Dinge, wo man die schlechten Sachen vergisst, ja, und die Polarlichter am Himmel sieht und denkt, boah, geil. Ja, oder die ersten Rentiere, ja. Das sind lauter so Erfahrungen, wo man doch dran festhalten kann.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Das ist, also wenn man jetzt immer mit einem Partner zusammenreist zum Beispiel, dann ist das, finde ich, nochmal was anderes. Also ich habe ja den Vergleich, ich habe ja mit Vanlife angefangen, da kannte ich Timo noch nicht. Da war ich alleine unterwegs und Habe zwischendurch auch noch mal immer ein paar Trips alleine gemacht. Und es ist doch was anderes, wenn man zu zweit unterwegs ist, weil dann hat man jemanden, mit dem kann man sich absprechen. Wenn
Genau,
man
ja.
sich nicht mit irgendwas sicher ist, dann kann man fragen, hey, was meinst du, ist das hier ein passender Stellplatz? Oder, boah, nee, heute habe ich echt keine Lust, da beim Platz anzurufen, ruf du mal an. So, und wenn man alleine ist, dann macht das keiner für einen. Dann ist man wirklich auf sich allein gestellt und dann muss man aus der Komfortzone raus, dann muss man da selber anrufen, dann muss man selber entscheiden, ob der Platz geeignet ist oder nicht. Und ja, deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Man wächst mit seinen Herausforderungen.
Ja, genau so ist es.
Genau, und deswegen, ne, ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Alleinreisen, kann ich es auch jedem empfehlen, das einfach zu machen. Und genau, man macht tolle Erfahrungen, man macht auch Erfahrungen, wo man sich denkt, ach, hätte jetzt nicht sein müssen, aber
Ja.
man wächst da dran, genau.
So ist es, ja.
Hast du noch so ein, zwei ja, Momente im Kopf, wo du dachtest, oh nee, ey, das war jetzt echt blöd?
Es ist immer so ein bisschen die Sache. Ich habe ja ein Ecoflow-Auto, wo wirklich alles von mir Strom angeschlossen ist und auch der Kühlschrank teilweise drüber läuft, mein Handy auflädt. Und wenn man dann mal zum Beispiel keine Sonne hat und auch nicht irgendwie jetzt großartig das Bedürfnis hat, irgendwie irgendwo hinzufahren und die sich dem Ende neigt, dann wird man innerlich mal etwas angespannt, wenn man überlegt, oh Gott, wie soll ich jetzt mein Handy aufladen? Wenn ich mein Handy nicht aufgeladen bekomme, dann kann ich mir nicht den nächsten Stellplatz raussuchen. Wenn ich mir nicht den nächsten Stellplatz rausgesucht bekomme, dann habe ich keine Übernachtungsmöglichkeit. Und ja, das hat sich dann aber auch irgendwie immer dann gelöst, dass ich gesagt habe, ach komm, ich fahre jetzt halt irgendwie, suche mir jetzt einen Spot, der mindestens eine Stunde weg ist und hänge meine Ecoflow so lange im Auto an den 12-Volt-Stecker. Wobei ich tatsächlich das Witzigste in am Nigatspreen, am Gletscher hatte, da war ich in einem Schwimmbad. Ich war in einem Schwimmbad, weil ich duschen wollte oder beziehungsweise mal wieder duschen musste. Ja, und die Leute in Norwegen, die sind allgemein, das kann man verallgemeinern, die sind alle super nett, super freundlich und total offen, vor allem auch zu Touristen. Also da bemüht sich wirklich jeder, dass er Englisch spricht, dass man da irgendwie mitkommt und dass es einem gut geht. Und ich bin dann in das Schwimmbad rein und habe einfach ganz frech gefragt, ob ich hier ein paar Sachen von mir aufladen kann. In Deutschland hätte man dafür einen ernsten, kritischen Blick bekommen. Ja, das hatte ich nämlich auch, als ich dann in Deutschland wieder angekommen war. In dem Schwimmbad hatte ich nämlich gefragt, ob ich eine Wertmarke bekommen kann, damit ich überhaupt meine Kleider in einem Spind einschließen kann. Dann kam erstmal die Gegenfrage, ja, warum? Und nee, kriegst du nicht so ungefähr. Und in Norwegen war das wirklich so, ja, da hinten ist eine Mikrowelle, ziehst halt den Stecker von der Mikrowelle raus, da kannst du da dein Handy anschließen und ich hatte noch so einen kleinen Router mit einer Karte drin, also mein mobiles WLAN, sage ich jetzt mal, habe ich da auch an den Strom geschlossen. Und ja, von dem her kann man sich eigentlich immer sagen, es gibt immer einen Plan B. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, es wird irgendwas anderes wird klappen. Es wird immer irgendwie irgendwas geben, eine Alternative, die zwar nicht genauso ist, aber die einen ähnlichen Weg hat. Ja.
Ja. Ja, man trifft doch unterwegs auch immer wieder auf Menschen, egal ob es jetzt ein Stellplatzbetreiber ist oder Mitarbeiter vom Schwimmbad oder Raststätte oder irgendwas, ja, die einem dann weiterhelfen. Das,
Genau, ja.
ja. Ja, was waren denn so deine Highlights da oben im Norden?
Also ganz klar, das Ankommen am Nordkap, das war so der absolute Flash. Ich fand auch, mein Highlight war wirklich auch Rentiere zu sehen, ne? Also ich meine, Rentiere sind ja für uns, ich sag mal, Mittel- und Südeuropäer eher so was vollkommen Fremdes, Neues. Und das war total witzig, als ich mein erstes Rentier da oben gesehen habe. Also das ist da über die Straße so gehoppelt. Die laufen immer so total witzig, finde ich. Das war echt eine coole Sache. Und einfach dieses auf die Lofoten kommen, zu wissen, dass man jetzt auf den Lofoten ist, auf diesen berühmten Felsenarm, der da aus dem Wasser rausgeht, das ist schon so eine Sache, wo genauso über Nordkap, wie die Leute immer drüber reden, ja, ins Nordkap zu fahren oder auf den Lofoten gewesen, das war. Wenn ich das irgendwie früher in Erzählungen gehört habe, dann hat das immer so mystisch geklungen. Ja, wir waren auf den Lofoten oder so, das war immer so, boah, Lofoten, das hört sich so cool an. Ja, das waren so, ich sag mal, meine Highlights und ja, auch das, meine Erzählung schon von Kautokeino, dass ich da eben den total netten Abend da mit den Leuten am Lagerfeuer verbracht habe, eben die ersten Polarlichter gesehen habe. Aber auch der Geiranger Fjord zum Beispiel, ja, ne? Ein total stiller See im Süden von Norwegen. Und dann fährt da auf einmal so ein riesen Kreuzfahrtschiff ein. Also das ist schon, boah, da stehst du dann erstmal mit offenem Mund und denkst dir, okay, das ist wieder typisch Norwegen. Das ist so, man muss es gesehen haben, man kann es selber nicht beschreiben.
Ich finde, das ist dann, also der Geiranger Fjord ist so riesig, da ist sogar das Kreuzfahrtschiff klein.
Ja, so ist es.
Und es ist ja auch keine Absperrung da, ne? Das ist ja sowohl in Norwegen als auch in Schweden. Die machen ja einfach keine Absperrung und du könntest da theoretisch einfach runterspringen. Wenn man jetzt
Ja.
lebensmüde ist, dann schau noch mal eben schön die Aussicht genießen.
Genau.
Ja, und dann fährt
Ja.
da so ein Kreuzfahrtschiff und man denkt so, ach, das ist ja niedlich.
Genau, richtig. Das ist ja ganz süß. Und wenn man dann unten ankommt, okay, ja, das ist dann doch ein bisschen größer.
Ja,
Ja.
da werden einem die Dimensionen erstmal so bewusst.
Genau, ja. Ja, Norwegen nimmt einem echt den Atem, was das angeht.
Ja, also wir wollen jetzt hier nicht zu viel Werbung für Norwegen machen. Nein, Spaß. Es soll natürlich jeder hinfahren. Und ja, irgendwann war ja jeder dann auch mal da und
Genau, dann reicht es dann auch wieder.
gibt ja noch so viele schöne andere Sachen zu sehen.
Eben,
Du hast
den
das,
Süden von Deutschland.
ja genau, oder den Süden von Europa, den hast du dir
Genau.
dann ja auch direkt angeguckt.
Richtig, der kam dann. Ich war dann tatsächlich 1,5 Monate arbeiten, weil ja, ich Berufserfahrung mal wieder sammeln wollte, so wie ich es ja jetzt seit Mitte März tue, aber halt in einer festen Lage jetzt und wieder an einem festen Standort und mit dem Wissen, dass das erstmal meine Zukunft ist.
Ja.
Aber ich war dann richtig ab Dezember, der 21.12. Ich bin am 21.12. bin ich hier gestartet und das erste Ziel war dann eben Rosses, beziehungsweise Weihnachten am 24. mit meiner Familie in Rosses auf dem Campingplatz. Das war irgendwie total freaky, also vollkommen komisch im Winter da anzukommen, wo man eigentlich im Sommer immer kiten geht. Also das war irgendwie ganz komisch, aber es war auch echt cool. Doch, da ging quasi das ganze Spiel dann los.
Das heißt, das war dann an der, also Spanien quasi, oder wo ist das?
Ja, genau, richtig. Das ist an der Costa Brava, das ist unten in Südspanien, das ist direkt hinter der französischen Grenze. Also, ich sag mal, in Anführungszeichen nur 1000 Kilometer von zu Hause.
Nicht so weit wie der Norden.
Nee, da, da.
Ja.
Für Anfänger so ungefähr. Ja, und da ging es dann halt südwärts, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Städte jetzt gar nicht mehr alles aufzählen. Also, es war auf jeden Fall Malaga dabei, es war Sevilla dabei, es war Almeria dabei, es war die Tabernas, die Gorafüße, es war Tarifa, Gibraltar. Wobei ich Gibraltar nicht nochmal anschauen wollte. Ich fand Gibraltar, das ist jetzt meine persönliche Meinung, überhaupt nicht schön. Also die Stadt, der Felsen, der Affenfelsen, der lohnt sich, der ist echt cool. Aber ja, was mir wirklich dann getaugt hat, war dann hinter der spanischen Grenze, noch weiter im Westen.
Ja, was genau?
Portugal.
Ach so, okay, ja, klar. Also Portugal, hat dich begeistert.
Portugal war irgendwie. Ja, das hatte so Norwegen-Stil, nur im Süden.
Aha, okay.
Es war so, die Algarve, mit der Algarve fing es nämlich an, das waren die roten Felswände und das Meer, so dann auch der Atlantik, das war irgendwie, ja, es war einfach toll.
Ja, also genau, für alle, die vielleicht noch nicht in Portugal waren, da gibt es dann an der Algarve ja diese Steilküste, die meinst du, ne?
Genau, ja, richtig,
Ja.
ja, genau, richtig, ja.
Und das meinst du ist so ähnlich wie als wenn man in Norwegen am Fjord steht. Also
Ja, es hat, ja, es hat
Mini-Norwegen
irgendwie, ja,
sozusagen.
genau, so Mini-Norwegen, so die Felswände und so die Formation, das war irgendwie, hatte das, ja, ich hatte das Gefühl, dass das leichte Ähnlichkeiten mit Norwegen so ein bisschen hatte.
Ja. Ja, das Wasser ist ja auch mega schön da an der Algarve. Und da kann man super surfen und Wellen reiten.
Richtig, genau.
Hast du das gemacht?
Ja, ich habe irgendwann dann wollte ich unbedingt nach Sakrisch weiter. Also das war irgendwie Sakrisch war, das hatte ich am Anfang oder von Anfang an schon irgendwann, als dann Spanien, sage ich jetzt mal so, die Küste zu Ende ging, hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ich muss nach Sakrisch. In Sakrisch ist irgendwie irgendwas. Man hat ja manchmal so diese Intuition, sage ich jetzt mal, dass man vor irgendwas etwas weiß, dass was Gutes kommen wird. Und das war in Sakrisch war angekommen und ja, ich hatte Campingplatz hatte ich dann gesagt. Also ich war auf dem Campingplatz da, weil ich einfach eine Dusche wollte auch mal wieder Fern- und Entsorgung. Ich hatte mir erst gedacht, ach komm, ich mache jetzt einfach mal erstmal 2 Nächte. Ich mache morgen mal Surfkurs und mal wieder fresh up, sage ich mal. Ich hatte vor Jahren schon mal einen Surfkurs gemacht, das hat aber irgendwie nicht so gut funktioniert und ja, dann mal gucken. Ja, und dann war dann der erste Tag Surfstunde und das war wie als ob ein Schalter in mir umgelegt wurde, so eine Sucht ausgelöst. War irgendwie in mir so ein Gefühl aufgestiegen. Ich muss hier auf jeden Fall noch länger bleiben und Surfen ist wirklich, also Wellenreiten ist genau mein Ding. Ja, und aus 2 Nächten wurden dann halt fast 2,5 Wochen.
Wow, okay. Und hast du nochmal richtig Gas gegeben da mit
Genau,
Wellenreiten?
das war dann wirklich die Zeit, wo ich morgens ich glaube um 8:30 oder so am Spot angekommen bin, gefrühstückt habe, noch am Spot, am Surfspot und dann irgendwie um 9 aufs Wasser und auch erst um 1, 2 vollkommen verhungert, wieder aus dem Wasser, aber ja, der Flash, der war halt so groß und die Sucht und diese Lust auf die Wellen. Ja, und irgendwann habe ich mir dann auch, das war, ich glaube auch schon direkt nach dem zweiten Mal auf dem Wasser, bei Decathlon ein eigenes Surfbrett gekauft. Das war,
Ach, guck, ja. So
ja,
hat dich
da
der
musst,
Virus da gecatcht.
genau, da musste dann was her, so ungefähr. Und das steht jetzt bei mir unten im Zimmer als, ja, als eine ziemlich schöne Erinnerung an. Ja, eine Stadt, Sagres ist jetzt nicht wirklich, ja doch, ist schon eine Stadt, die mich irgendwie ähnlich mitgenommen hat als, ähnlich mitgenommen hat wie, ja, Norwegen, so der Norden von Norwegen tatsächlich. Also das ist echt, kann man miteinander vergleichen, wobei man in Sagres auch sagen muss, da gibt es 3 Spots, also Belice, da habe ich surfen gelernt, Mareta und Tornell und, der Belice ist so ein bisschen auch, da sollte man jetzt nicht zu viel von reden, sonst ist da irgendwann kein Platz mehr. Noch ein leichter Insider, glaube ich, weil das ist eine ganz, ganz kleine Bucht, so ein bisschen geschützt auch vom Atlantik, weil da eine Felsformation rausführt. Topwellen, ja, einfach eine super Sache.
Und da trifft sich das Who is Who der Surfer-Szene sozusagen.
So, genau, so könnte man das sagen. Da sind dann die, ja, die Freaks unterwegs, so, die einfach ihren Bus da abstellen und ins Wasser springen, weil sie einfach Bock drauf haben.
Das heißt, du wirst nicht das letzte Mal da gewesen sein, vermutlich.
Nein, ich, genauso wie Norwegen würde ich auch über Sagres oder allgemein Portugal sagen, dass ich auf jeden Fall auch mindestens einmal dorthin gehen werde.
Ja. Gab es denn im Süden noch mal andere Herausforderungen als jetzt im Norden, oder war das beides gleich?
Also was in Portugal vor allem eine Sache ist, wo die einen sagen, ach komm, stell dich nicht so an, no risk, no fun, wo ich aber sage, ich halte mich lieber an die Regeln. Es ist so, dass in Portugal unten an der Südwestküste sehr, sehr viele Naturparks sind. Sprich, man darf nicht dort genau drin stehen, man muss auch einen bestimmten Abstand dazu haben. Und wenn man sich eben nicht an die Regeln hält, dann tut es dem Finanziellen etwas weh und da irgendwie Stellplätze zu finden, wo man frei stehen kann, ist, fand ich, nicht ganz so einfach. Und ja, da muss man dann halt irgendwann auf Campingplätze übergreifen. Gut, ich meine, ich habe jetzt da in Portugal auf einem Abiturcamp gestanden. Das ist auch so eine Kette wie Edeka zum Beispiel. Das für 10,90 € ist eigentlich ein Witz. Und ja.
Genau, also das hat ja irgendwann einfach so überhand genommen, dass das Freistehen da, naja, dass sich Menschen nicht an Regeln gehalten haben und dann ja, ihren Müll und ihr Geschäft da in der Natur liegen lassen hatten und die ganzen Toilettenpapierfahnen da im Gebüschigen und ja, dass die da nicht so begeistert von sind, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, das ist leider, kann ich jetzt auch nochmal so sagen und an alle appellieren, eine Riesensache. Echt ziemlich schade, wenn man auf Park4Night immer wieder lesen muss, dass Platz XY Monta, nee, wo war das noch? Santa Pola. Genau, Santa Pola, das ist in Spanien. Da ist auch eigentlich, sind das super schöne Parkbuchten mit kiestem Untergrund und echt, man kann super stehen, aber da gibt es halt immer die Vollidioten, die meinen, ja, ach komm, ich schütte jetzt mal eben mein Klo ins Gebüsch oder ich gehe jetzt mal eben selber ins Gebüsch, um ja, meine Hinterlassenschaften da liegen zu lassen oder kipp mal mein Abwasser eben irgendwo hin. Das ist halt aus genau diesem Grund, weil eben sich irgendwelche Leute nicht dran halten können an die Regeln. passiert dann eben das, dass die Plätze geschlossen werden und Freistehen immer und immer mehr eingeschränkt wird. Das ist ein bisschen schade, ja.
Ja, das ist auch immer wieder Thema hier bei uns. Wir fragen uns auch, was man dagegen machen kann, aber ja, nur selber Vorbild sein und es halt besser machen wahrscheinlich.
Genau, und auch vielleicht mal auf den Campingplatz gehen und ich sag mal, die Einheimischen da, ich sag mal, auch finanziell unterstützen, ne? Das ist ja, dass man die eben damit finanziell auch unterstützt und dafür halt auch eine super Leistung bekommt. Zum Beispiel gutes WLAN oder eben auch mal eine ordentliche Toilette und eine gute Dusche mit schön warmem Strahl oder sowas, ne? Also das ist eine schöne Dusche zum Beispiel, ist nach dem Surfen, finde ich, einfach toll, wenn man vollkommen ausgelaugt, sage ich jetzt mal, aus dem Wasser kommt und einfach unter einem schönen warmen Wasserstrahl steht und sich's mal gut lassen kann, gehen lassen kann und nicht großartig darauf achten muss, oh, habe ich jetzt noch genug Wasser im Frischwassertank, wenn man jetzt irgendwie mit dem Auto unterwegs ist, was eben eine Dusche hat. Ja.
Ja, genau. Einfach da mal ein bisschen die Einheimischen unterstützen. Ja. Du hast ja jetzt deine ganzen Roadtrips als Soloreisender unternommen. Wie war denn das so unterwegs? Hast du dich da auch mal einsam gefühlt?
Ja, es kam schon ab und zu immer wieder dieses Gefühl hoch, so, was mache ich jetzt eigentlich? Wenn man doch immer so dieses Intrinsische hat, irgendwie jetzt irgendwie wandern zu gehen oder immer, man hat halt ständig so dieses Ding, dass man sich selber überlegen muss, was man jetzt mit sich selbst macht. Aber diese Einsamkeit, die ist auch klar, die ist ab und zu, ist man da ein bisschen traurig vielleicht jetzt auch und fühlt sich vielleicht nicht ganz so gut, aber letztendlich ist es auch mal eine schöne Sache, um in sich selber reinzuhorchen und ja, einfach auch auf neue Ideen zu kommen. Und wenn man es mal genau nimmt, ist man ja gar nicht so einsam mit WhatsApp und Instagram oder so. Das ist ja, ist man ja eigentlich auch ständig in irgendeinem Kontakt irgendwie, wenn man jetzt auf Insta irgendwie Content macht oder mit den Eltern oder mit den Freunden auf WhatsApp in Kontakt ist. Also das ist ja schon auch ganz gut machbar.
Ja, das fand ich auch. Also damals auf meiner ersten Reise, da hatte ich auch immer so das Bedürfnis, dass ich das, was ich da gerade so erlebe, weil das sind ja schon besondere Erlebnisse für einen, dass ich das mit irgendjemandem teilen möchte.
Genau.
Und da habe ich dann auch angefangen damals mit Instagram, das da alles zu posten, weil das muss dann irgendwie raus.
Ja,
Also
genau richtig, ja.
man ist innerlich so, oh geil. Und wie cool und oh, ich muss das jetzt irgendjemandem mitteilen.
Ja, genau diesen inneren Halt. Ja.
Ja, und das kann man dann ganz gut rauslassen. Und das war ja auch der Punkt, wo ich dann die Idee für Camp Connect hatte, dass man sich halt vor Ort irgendwie mal leichter zusammenfinden kann mit Gleichgesinnten. Und ja, dass das halt so ein besonderes Netzwerk für Camper wird. Wie bist du denn auf Camp Connect aufmerksam geworden?
Ich bin durch einen anderen Influencer und Vanlifer, den Lars von Busfreiheit, aufmerksam geworden. Er hatte irgendwann mal bei einem Reel bei mir drunter geschrieben, eben euch erwähnt oder dich, eben Camping Connect erwähnt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was das genau war, welches Reel, aber es war jedenfalls so, dass ich dann mal auf die Seite dann bin und mir angeschaut habe und ja, okay, das ist ja schon recht groß. In dem Fall ist das ja schon irgendwie schon recht gut was entstanden, sage ich jetzt mal. Und ja, so ist das dann an mich rangewachsen, sage ich jetzt mal, dass ich mich da mal ein bisschen genauer für interessiert habe und jetzt auch mal reingeschaut habe und mal einen Account zugelegt habe. Und ja, ich find das echt eine coole Sache, dass man so ein bisschen gucken kann, ah, okay, wer ist irgendwie irgendwo in meinem Umkreis, mit wem kann man sich da vielleicht irgendwie mal kurzschließen oder sind das Leute, sage ich jetzt mal, in meinem Alter, ne? Haben die gleiche Interessen wie ich oder ist das eher so das 60-jährige Ehepaar mit ihrem Hund? Also ist jetzt nicht so mein Lifestyle, aber deswegen so dieses direkte Connecten eben.
Genau, das war ja auch ein Punkt, dass wir halt gesagt haben, es gibt Camper über alle Altersgruppen, über alle Interessensgebiete und wenn sich die finden, die halt auch ja zusammenpassen, wie du schon sagst, jüngere Leute gucken dann vielleicht eher nach jüngeren Leuten und jeder halt irgendwie so in seiner Altersgruppe und jeder irgendwie in seinem Interessengebiet, der eine geht lieber surfen, der andere geht lieber, weiß ich nicht, wandern oder Karten spielen oder ne, jeder hat ja irgendwie so seins. Und wenn man da dann halt so die passenden Leute finden kann, die so in der Nähe sind,
Ja.
das war auch so der Gedanke dahinter. Von daher sehr cool, dass Lars sich da aufmerksam gemacht hat. Grüße gehen raus
Ja, genau.
an den Lars. Genau. Und Ja, jetzt hast du dich ja schon ein bisschen da umgeguckt, wahrscheinlich in der App. Was ist denn deine Lieblingsfunktion?
Ja, ich finde, wie gesagt, die Karte so ganz cool, wo man ungefähr sehen kann, wer sich irgendwie in der Nähe oder im Umkreis so ein bisschen befindet. Ja, also dass man nicht einfach nur eine App hat, wo ja so ein paar Dinge anzeigt, sage ich jetzt mal irgendwie drei Hobbys so gefühlt und irgendein Bild von irgendeiner Person, die man gar nicht kennt und wo nichts dran steht, von wegen, wo er gerade ist oder was er gerne macht oder was jetzt am Wochenende zum Beispiel ansteht, ja. Dass da auf einmal drin steht, der Camp-Treff bei sowieso oder halt irgendein Event angezeigt wird. Das ist, würde ich sagen, ein Schritt voraus für Instagram.
Das war unser Plan.
Genau,
Genau, also dieses, dass man halt Leute in der Nähe findet, ne? Also dass
ja.
man nicht Leute hat, die irgendwo sind auf der Welt,
Genau.
sondern schon da, wo man auch gerade ist, ja.
Ja, es bringt ja nichts, wenn XY in Finnland ist und man selber irgendwie in Hamburg hängt, zum Beispiel. Da
Richtig.
bringt der in Finnland mir wenig.
So ist es. Was ist denn dein Tipp, um mit anderen Campern ins Gespräch zu kommen?
Grundsätzlich Offenheit. Also es bringt nichts. Ich sage jetzt mal ganz offen, typisch deutsch an die Sache ranzugehen. Also mit einem Smalltalk, gerade beim Surfen, ist das total easy, ja. Ich meine, gut, die einen stehen drauf, die anderen nicht so, die anderen sagen eher so ein bisschen innerlich, ach komm, lass mich in Ruhe. Die anderen, ja, steigen da direkt mit ein, ja, so, keine Ahnung, so von wegen, heute sind die Wellen gut, cooles Brett, cooler Neo oder wie lief's bei dir heute, ich sah cool aus. Ja, einfach freundlich, offen an die Leute rangehen und man spiegelt beziehungsweise bekommt das zurück, was man auch widerspiegelt oder wiedergibt. Ja, das hilft beim Vanlife immer, glaube ich, oder finde ich am meisten.
Ja, also einfach irgendwie übers Hobby quatschen oder
Über gemeinsame Sachen, ja.
gemeinsame Sachen,
Der
ja.
gemeinsame kleinste Nenner, so ungefähr, ist da gefragt. Ja.
Okay. Hast du noch eine lustige Camperbegegnung, irgendjemanden, den du getroffen hast oder irgendwas Lustiges erlebt unterwegs?
Ja, ich hatte den einen oder anderen, der mich tatsächlich angesprochen hat, so von wegen, ja, ich kenne mal aus dem Internet, das hatte ich in Kassel, hatte ich das einmal auf dem Stellplatz. Und in Schweden auch von einem Deutschen. Aber was ich noch viel lustiger fand, waren die Rentiere. Dieses amüsante Laufen. Ich finde das, wie die über die Straße tänzeln, das ist irgendwie immer so, ja, da schaut man gerne zu. Das ist nicht irgendwie eine Kuh, die einfach stampfend übers Feld läuft, sage ich jetzt mal, sondern ja, so dieses.
So ein bisschen tapsig, ne?
Ja, genau. Das sieht total freundlich aus. So. Liebevolles Laufen, sage ich jetzt mal.
Ja, das
Ja,
stimmt, ja.
das war echt total witzig.
Also eine tierische Begegnung.
Ja, tatsächlich doch.
Und diese Person, die dich erkannt hat, die kannte dich denn von Instagram oder wie?
Ja, die hatten mich tatsächlich, die kannten mich von Insta, doch, das müsste von Insta gewesen sein, genau. Oder von YouTube? Oder beides?
Stimmt, du machst ja auch YouTube-Videos, genau.
Ja, wobei das gerade so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, weil ich einfach, ich schaffe das gerade zeittechnisch nicht mehr, wenn ich von 7 bis 17 Uhr auf der Baustelle bin und abends heimkomme und irgendwann dann einfach froh bin und wieder meine Ruhe
Ja.
zu haben oder mal noch irgendwie ein Reel oder irgendeinen Beitrag rausbringen. Ja, deswegen, man kriegt nicht immer alles unter einen Hut, sage ich mal.
Das stimmt, aber du hast ja auch keinen Stress, kannst ja einfach machen, wie du Bock hast.
Eben.
Ja, jetzt bist du ja wirklich viel, auch lange unterwegs gewesen. Was ist denn so das wichtigste Gadget für dich? Welches Equipment muss immer dabei sein? Worauf willst du nicht verzichten?
Ich könnte nie wieder tatsächlich ohne meine EcoFlow, also meine kleine Powerstation fahren, weil da ist wirklich elektrotechnisch eigentlich alles angeschlossen. An sich habe ich keine Elektronik im Auto. Ich habe nur eine, gut, ich habe eine zweite Aufbaubatterie drin, ja, aber darüber läuft meine Heizung. Aber wirklich nur meine Heizung und ab und zu vielleicht noch mein Kühlschrank über 12-Volt-Anschluss. Aber ansonsten ist das für meine GoPro, für meine richtige Kamera, für mein Handy, für meinen Gimbal. Ja, für alle technischen Dinge, die ich dabei habe, auch mal eben ein Licht im Auto aufladen. Ich habe von Decathlon habe ich Lampen im Auto. Ja, wenn die mal aufgeladen werden müssen, immer über die EcoFlow. Ich habe auch so eine Solartasche, die lege ich mir aufs Dach. Die hatte ich zum Beispiel, als ich jetzt beim Surfen, beim Wellenreiten war, hatte ich den ganzen Tag auf dem Dach liegen. Ich hatte auf dem Campingplatz keinen Strom gebucht. Und wenn ich dann nachmittags wieder aus dem Wasser kam, war die Batterie wieder bei 100% und ich konnte am Abend wieder dranhängen, was ich wollte. Das ist, Das ist schon echt edel. So ein Ding ist echt wertvoll. Also das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ob es jetzt von EcoFlow oder welche Marken es da auch immer gibt, kann ich das wirklich nur empfehlen.
Und es ist wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, es ist so, es ist ja einfacher, als sich selber irgendwie Strom einzubauen in den Camper, ne? Wenn man da keine Ahnung von hat, von Strom. Ich habe es auch machen lassen. Ich hatte das Glück, dass ich jemanden kenne, der das kann. Aber wenn man es eben nicht kann, dann ist es ja eine super Option, trotzdem Strom zu haben.
Genau, ja, es ist bei mir genau der gleiche Gedanke gewesen. Ich bin kein Elektriker, ich bin Zimmerpolier und Bauingenieur. Ich meine, da ingenieursmäßig schon, könnte man schon jetzt sagen, ach komm, du musst dich auch mit Elektrik auskennen, aber ich will davon meine Finger lassen. Ich bin Strom siehst du nicht und
Ja.
deswegen, ich will davon nichts wissen. Nee, das ist mir nicht geheuer, wenn da irgendwas kaputt geht, da musst du herausfinden, wo die Quelle ist und wieder alles auseinanderbasteln. Deswegen habe ich mir gedacht, eine Box ins Auto, ein Kabel nach vorne laufen, fertig aus. Ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Okay, dann sind wir jetzt schon bei meiner letzten Frage für dich heute angekommen. Wenn du noch eine letzte Reise machen könntest, wohin würde sie gehen und wen würdest du mitnehmen?
Eine allerletzte Reise. Ja, entweder oder eigentlich schon fast. Entweder ans Nordkap oder nach Portugal, nach Sagres. Da müsste ich echt würfeln. Das ist eine richtig schwierige Entscheidung. Und wenn ich jemanden mitnehmen würde, wäre es entweder mein Surfbrett tatsächlich.
Hat das
nee, das
Surfbrett einen Namen?
Surfbrett hat tatsächlich keinen Namen. Das wird, glaube ich, auch keinen bekommen. Nee, und ansonsten ganz primitiv mein Handy, damit ich Stellplätze mir raussuchen kann. Das ist, ja, es
Okay, also
ist.
du würdest alleine fahren.
Ich bin tatsächlich noch mal allein. Ich habe da auch kein Problem mittlerweile. Das ist so zur Normalität eigentlich geworden da.
Bist jetzt voll in Übung.
Genau. Meister der Dinge so ungefähr.
Ja, sehr schön. Ja, Chris, vielen lieben Dank, dass du hier von deinen Erfahrungen berichtet hast und von deinen
Ja,
Erlebnissen.
sehr gerne.
Und ja, wie gesagt, für alle, die mehr von dir wissen wollen, die vielleicht noch Fragen haben, die können dich erreichen bei Instagram. Deinen Kanal verlinke ich in den Shownotes oder eben ja bei Campen Connect. Und ja, können dir Fragen stellen oder wer mal
Genau.
Bock hat, mit dir zu surfen.
Genau, richtig. Oder vielleicht ans Nordkap zu fahren.
Genau.
Ja, genau, richtig. Nee, in dem Fall aber auch danke, dass da Interesse deiner eurerseits bestand, ein Interview aufzunehmen, zu führen. Fand ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ja, ich hoffe, dass ich damit Leute erreichen kann, auch Leute motivieren kann, alleine zu reisen, eben ihre Komfortzone zu verlassen, davon auszugehen, dass nicht immer alles gut läuft, aber nur so wächst man, nur so kommt man weiter und so lernt man neue Dinge kennen und ja, größer zu werden.
So sieht's aus. Wunderbar. Vielen lieben Dank und bis bald.
Danke auch. Jo, bis bald.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campen Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping.